möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem letzten Vortrag unserer Serie. Heute mit dem Titel Spuren Gottes im Weltall. Mein Referat heute Morgen hat folgende Untertitel. Wir haben 5 Abschnitte. Erstens der nächtliche Sternenhimmel. Sodann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viele Sterne gibt es? Und drittens geht es um Gesetze und Ordnungen des Himmels. Alsdann das Thema das expandierende, das sich ausdehnende Universum. Und schließlich zum Zurücklehnen und im besten Sinn des Wortes zum Genießen die Schönheit des Kosmos. Nun, wir beginnen mit dem nächtlichen Sternenhimmel. Es ist ja so, dass zu allen Zeiten die irdischen Beobachter des nächtlichen Sternenhimmels von einem tiefen Gefühl des Staunens erfüllt worden sind. Die Unerreichbarkeit der Sterne, die unauslotbaren Weiten des Alls, sie alle bringen uns so deutlich zum Bewusstsein, wie klein und begrenzt wir Menschen doch sind. Genau diese Gedanken und diese Empfindungen hatte auch schon König David im 11. Jahrhundert vor Christus, also vor über 3000 Jahren, als er Psalm 8 schrieb. Vers 3. Wenn ich anschaue deinen Himmel, dein Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Dieser große Sänger und Musiker, König David, schrieb auch den Psalm 19, wo er sich so ausdrückt, und der Tempelchor hat das jeweils im Vorhof gesungen: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. König David erklärt hier, dass der Sternenhimmel Gottes Existenz uns vor Augen hält. Er macht uns deutlich, dass der Schöpfergott wirklich existiert. Und David sagt, alle Völker der Welt, alle Menschen können dieses Zeugnis verstehen. Nicht nur Israel, das die Tora und das Alte Testament hatte. Hier der erste Satz aus der Tora, 1. Mose 1,1 auf Hebräisch, das kannte natürlich David schon. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ta'aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber David erklärt hier im Psalm 19, alle Menschen, auch die, die die Bibel nicht haben, können wissen durch die Schöpfung und ihre Ordnung, dass es Gott gibt. Das ist eine Botschaft, die alle Sprachgrenzen durchbricht. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ist das so, dass wirklich zu allen Zeiten die Menschen zu dieser Gewissheit kommen konnten? Nun, der heidnische Philosoph Cicero, der nicht nur Philosoph, sondern auch Staatsmann war im Römischen Reich, 106 bis 43 vor Christus, er schreibt in seinem Buch De Natura Deorum über das Wesen der Götter und zitiert dort einen anderen heidnischen Philosophen, Quintus Lucilius Balbus, den wir weiter gar nicht kennen. Und dieser Balbus hat gesagt, ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt, ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist und alles durch seine Macht regiert? Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. sehen wir, mit welcher Klarheit, Überzeugtheit dieser Heide spricht über die Existenz Gottes, einfach aufgrund des Sternenhimmels. Aber wir können durch die ganze Geschichte hindurchgehen und diese Zeugnisse sehen. Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827. Er war nicht, was wir bezeichnen würden, ein bibelgläubiger Christ. Und dennoch hat dieser Komponist gesagt, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Und von Schönheit und Ordnung wusste er ja zu berichten aus seinen Kompositionen. Er wusste, dass das kein Zufall sein kann. Das ist ein Zitat aus Patrick Cavanaugh, große Komponisten und ihr Glaube. Charles Darwin, der Vater der modernen Evolutionslehre, 1809 bis 1882, schrieb in seiner Autobiografie: Wenn ich den Sternenhimmel betrachte, kommt der Gedanke wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Das ist eindrücklich. Und wenn Sie weiterlesen im Text, sagt er, wenn ich aber dann wieder an die Ungerechtigkeit in dieser Welt denke, dann geht dieses Empfinden wieder weg von mir. Er scheiterte an der Frage des Bösen in der Welt. Nun, die Bibel beantwortet auch das, warum es in dieser vollkommenen, wunderbaren Schöpfung eben das Böse gibt. Aber Darwin, aufgrund des Sternenhimmels, er war überwältigt von dem Zeugnis der Existenz Gottes. Paulus schreibt ja im Römerbrief, im Blick auf die Heidenvölker weltweit, die die Bibel nicht haben, und zwar im Jahr 57 nach Christus, Römer 1, Vers 20. Denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Paulus erklärt, der Mensch kann aufgrund seiner Verstandeskraft erkennen, dass es in der Natur überall nur Ordnung gibt. Und diese Ordnung fordert einen Ordner, einen ewigen und endlichen Ordner, das ist Gott. Und Paulus sagt, auch die Heiden ohne Bibel werden einmal vor Gott keine Entschuldigung aufweisen, wenn sie nicht über ihre Schuld Reue getragen haben, sie Gott bekannt haben und so Vergebung erhalten haben. Sie werden einmal ohne Entschuldigung da sein. Das Zeugnis der Schöpfung reicht. Und nicht ohne Grund haben die Griechen in ihrer Sprache die Welt und das Weltall nicht Chaos genannt, sondern Kosmos. Kosmos heißt nämlich geschmückte Ordnung. Und Chaos, das ist eben die Unordnung. Ja, Sie sahen, es ist alles geordnet. Es ist ein Kosmos, kein Chaos. Nun kommen wir zu unserem zweiten Abschnitt mit der Frage, wie viele Sterne gibt es? Die Antwort ist ein bisschen schwierig aus dem Grund, weil heute in den Großstädten es durch die Lichtverschmutzung nicht mehr möglich ist, arg viele Sterne zu sehen. Also, es ist schon gut, wenn man 300 bis 500 Sterne sehen könnte. Aber Sie müssen auf die Berge gehen, am besten in die Schweizer Alpen. Abseits von Dörfern und Städten. Und dann ist es wirklich möglich, in wolkenlosen Nächten überwältigt eine Anzahl von etwa 3000 Sternen zu sehen. Das heißt, 3000 Sterne hier von der Nordhalbkugel aus. Aber wenn Sie nach Südafrika gehen, sehen Sie natürlich nicht dieselben Sterne wie die, die man in der Schweiz sieht und in Deutschland, sondern auf der Südhalbkugel sieht man auch wieder etwa 3000 Sterne. zusammen, also von der Erde aus, von bloßem Auge, circa 6000 Sterne. Man hat die eingeteilt in verschiedene Helligkeitsklassen von 1 bis 6. Hier sehen wir den Frühlingshimmel. Die Menschen haben schon seit Urzeiten versucht, sich an den Sternen, wie sie angeordnet sind, ein bisschen zu orientieren, indem sie ihre Fantasie darauf angewendet haben und darin versucht haben, so Bilder zusammenzustellen. Hier sah man einen Drachen. Das ist das Sternbild des Drachen. Und hier der große Wagen mit der Deichsel und da der Wagen. Natürlich ist es kein Wagen, es gibt ja keine Räder dran, aber das hat so erinnert an einen Wagen. Hier der Löwe, ja, das ist natürlich kein Löwe, das könnte ja gerade so gut ein Schwan sein. Aber eben, es ist reine Fantasie. Es ist nicht so, dass diese Sternkonstellationen wirklich Bilder darstellen, damit etwas Fantasie kann man das sehen. Hier der Luchs, das könnte gerade so gut eine Seeschlange sein, ja. Das sind die Sternbilder im Frühling, die man hier sieht. Hier der Sommerhimmel. Im Lauf des Jahres ändert sich der Anblick des Himmels. Es gibt im Ganzen von der Erde aus etwa 88 Sternbilder. Übrigens, in der Astrologie spielen nur 12 eine Rolle. Das ist völlig mutwillig. Haben wir da 12 herausgegriffen, die eben gerade im Lauf des Jahres sich verteilen im Umlauf der Erde um die Sonne. Aber es ist völlig mutwillig. Und wenn dann Astrologen sagen, das Sternbild des Löwen, das strahlt Löwenkraft aus, dann ist das natürlich auch ein völliger Unsinn, denn man könnte gerade sagen, dann strahlt es aber auch Schwanenkraft aus, ja? Es hat ja nichts damit zu tun. Es ist ja völlig auf einer völligen Fantasie aufgebaut. Hier der Herbsthimmel und da noch der Winterhimmel. Nun, in der Bibel, in Jeremia 33, Vers 22, im Jahr 600 vor Christus geschrieben, sagt Gott, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Nun, das konnte man als Widerspruch zur antiken Wissenschaft auffassen. Denn die Wissenschaftler konnten ja Nacht für Nacht, so wenn es wolkenfrei war, die Sterne wieder einmal durchzählen und mussten zum Schluss kommen, das ist nicht so, dass die Sterne unzählbar sind. Wir können die schon zählen, ist ein bisschen schwierig, aber das geht schon. Was hätte Jeremia gesagt, wenn ein Wissenschaftler ihm vorgeworfen hätte, die Bibel ist falsch? Ja, weißt du, die Wissenschaft, das ist ja etwas, das sich ständig wandelt und entwickelt. Und du musst mal warten. Dann siehst du, die Bibel hat immer recht. Hier sieht man übrigens das Sternbild Orion, das sind diese 4 Trapezsterne und in der Mitte diese 3 Sterne ganz nahe beieinander, das ist der Gürtel des Orion. Sieht so aus wie ein Gürtel, ja? Ist auch nur Fantasie. Aber von diesem Sternbild aus, also so typisch ein Wintersternbild ist, kann man da ein bisschen runtergehen und dann sieht man einen ganz besonders hellen Stern, das ist der Sirius. Der Sirius war übrigens ein wichtiger Stern bei der Kalenderbestimmung der alten Ägypter. Nun, um 1610 hat Galileo Galilei als erster mit dem Fernrohr begonnen, den Himmel zu beobachten, zu betrachten. Und er kommt auf 30.000 Sterne. Mit einem Schlag wird die Zahl der Sterne um den Faktor 10 erweitert. Oh. Jeremia sagte, man kann die Sterne nicht zählen. Das sind also absolut nicht so in der Größenordnung von 3000. 30.000 sieht ihr. Und die Wissenschaft hat plötzlich viele und große Fortschritte gemacht. Schönfeld, 1862, stellt einen Katalog zusammen mit 324.198 Sternen. Der Mann war sehr fleißig. Einige Jahre später hat er noch 100.000 dazugefügt. Ja. In schönen, klaren Nächten kann man ja auch das neblige Band der Milchstraße sehen. Es sieht so aus wie ein nebliger Fleck. Darum haben die Alten gesagt, das ist die Milchstraße. Es sieht so aus, wie wenn man Milch ausgegossen hätte am Himmel. Nun, die Indianer sagten, das ist das ist der Rauch der Lagerfeuer von denen, die in den ewigen Jagdgründen sind. Aber wenn man das Fernrohr auf diesen Nebel richtet, sieht man plötzlich, das ist ja eine gewaltige Ansammlung von Einzelsternen, die man gar nicht auszählen kann. Nun, die konnte man von Auge sehen, nur kann man von Auge nicht eben wahrnehmen, dass es einzelne Sterne sind. Aber die sah man schon immer. Wie der Sternenheer nicht gezählt werden kann, sagt Jeremia. Und jeder Stern ist natürlich nichts anderes als eine Sonne. Nur eben so weit weg, dass es nicht aussieht wie unsere Sonne, sondern eben als ein kleiner Lichtpunkt, den wir Stern sagen. Ja, und so hat die Wissenschaft Fortschritte gemacht und schließlich festgestellt, diese Milchstraße, die hat sehr viel mit uns zu tun. Denn das ist eigentlich nichts anderes als eine solche Spirale, wie man sie hier sieht, die sich um ein Zentrum herum dreht. Wir gehören auch dazu, hier sieht man das eingezeichnet auf Russisch Sonne. Da ist unsere Sonne und ganz eng darum kreist die Erde. Und das Ganze dreht sich um ein Zentrum, das wahrscheinlich ein schwarzes Loch ist. Dem sagt man Galaxie, aber Galaxie ist einfach das griechische Wort für Milchstraße. Und das, was wir als Band sehen, als Milchstraßenband, das ist so eine Quersicht auf diese Spirale, zu der wir eben auch gehören. Und dieses Spiralsystem umfasst etwa 200 Milliarden Sterne, Sonnen. Der Durchmesser von einem Ende zum anderen ist 100.000 Lichtjahre. Das hat nichts zu tun mit Jahren, das ist eine Distanz. Das Licht liegt ja heute messbar 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Ungefähr 7-mal in der Sekunde um die Erde. Also 100.000 Lichtjahre bedeutet, theoretisch würde das Licht von einem Ende bis zum anderen 100.000 Jahre benötigen, um diese Distanz zu überqueren. Und da sind wir irgendwo, ja, also wir können ziemlich genau sagen, wo, in dem eher äußeren Bereich sind wir beheimatet. Das ist wichtig, nur wenn Sie mal verloren gehen, ja? Ja, aber die Wissenschaft hat weiter Fortschritte gemacht und festgestellt, aber solche Galaxien gibt es in Unmengen im ganzen Weltall. Es gibt so viele Galaxien, dass man heute die Sterne schätzt, die Anzahl der Sterne im sichtbaren Universum auf 10 hoch 25. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Solche Zahlen kann man sich ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Also man spricht von etwa 100 Milliarden Galaxien, a je durchschnittlich 100 bis 200 Milliarden Sonnen. Ja, wenn man diese Sterne mit dem schnellsten Supercomputer, also wenigstens war das noch der schnellste Dezember 2006, das ändert sich ja ständig, man kann auf dem Internet immer nachschauen, die Hitliste der schnellsten Supercomputer der ganzen Welt. Der schnellste Supercomputer, also wenigstens Dezember 2006, der 280 Billionen Rechenoperationen in einer Sekunde vollbringt, der müsste 1132 Jahre zählen. Wenn das Zählen also eine Rechenoperation ist, ja? Und bekanntlich hält ja kein PC länger als so 5 Jahre, ja? Also, das schafft kein Supercomputer, diese Sterne zu zählen. Ja, und heute müssen wir sagen, Jeremia hat wirklich das Wort Gottes gesprochen. Sie können nicht gezählt werden. Aber in Psalm 147, 2 steht, der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er. Wir sind ja heute Augenzeugen, wie die Juden 3 Millionen schon aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt sind, nach 2000 Jahren Zerstreuung, zurück nach Jerusalem, zurück ins Land der Väter. Dieser Gott, der in der Geschichte handelt, von ihm heißt es weiter, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Ein liebender Gott, der sich für unsere Nöte und Zerbrochenheiten interessiert und sie verbinden will. Und schließlich Vers 4, der da zählt die Zahl der Sterne. Sie alle nennt mit Namen. das ist noch mehr, ja? Das ist nicht, ein Namen ist ja nicht nur eine Rechenoperation, da braucht es schon ein bisschen mehr. Ja, und Gott nennt sie mit Namen. Ja, wir sind ja stehen geblieben bei unserer Milchstraße und wir haben gesehen, das ist nur eine von unzähligen Milchstraßen im ganzen Weltall. Nun hat man diese Milchstraße auch näher untersucht und erforscht. In Hiob 9, Vers 9 lesen wir, und das ist nun ein Zeugnis aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Hiob lebte vor über 4000 Jahren. Da heißt es von Gott, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und die Plejaden und die Kammern des Südens. Das ist räumlich ausgedehnte Südhimmel, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Ja, alle Sterne, die wir sehen, gehören zu unserer Milchstraße. Und jetzt kann man diese verschiedenen Sternbilder, die man sieht, kann man auch in der Milchstraße anordnen, wie man das hier auf der Darstellung sieht. Zum Beispiel hier, das ist das Sternbild Schwan. Diese Sterne befinden sich in diesem Bereich. Dann Perseus. Hier ist die Sonne. Dann hier kommt der Orion hin und so weiter. Was man aber auch festgestellt hat, die meisten Sterne, die ein Sternbild bilden, haben miteinander innerhalb der Galaxie gar nichts zu tun. Die sind räumlich so verschoben, dass sie nur von der Erde aus so sehen, als würden sie irgendwie direkt zusammenhängen. Also auch da sieht man, die Astrologie ist so unsinnig. Das ist ja nur subjektiv von der Erde aus, dass überhaupt eine Konstellation zu sehen ist, aber in Wirklichkeit sind die räumlich so verschoben und haben miteinander nicht so direkt etwas zu tun. Aber Hiob erwähnt also ausdrücklich, wie Gott diese verschiedenen Sterne in der Galaxie geschaffen hat, den großen Bären, den Orion, das Siebengestirn, die Plejaden und so weiter. Seine Werke sind nicht zu erforschen. Interessant, in Hiob 38, Vers 31 stellt Gott Hiob die Frage, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Plejaden, das Siebengestirn, das ist ein kleiner Sternhaufen, den man unweit des Sternbilds Orion von Auge sehen kann. Man sagt eben Siebengestirn, aber Plejaden ist besser. Man sieht nämlich nie sieben Sterne. Sie sehen sechs Sterne. Und wenn unter ganz guten Verhältnissen sieht man mehr, aber dann sind es neun. Man sieht nie sieben. Also es ist so ein Sternhaufen. Und Gott sagt, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden? Es gibt ganz wenige Ausnahmen unter den Sternbildern. Da sind die Sterne wirklich ganz direkt miteinander im Weltall verbunden und fliegen in die gleiche Richtung. Und die Plejaden sind ein solcher Fall. Gott sagt, kannst du knüpfen, zusammenbinden, das Gebinde der Plejaden? Und im gleichen Vers sagt er, übrigens hier mit dem Fernrohr, die Plejaden, und dann sieht man natürlich noch viel mehr als neun Sterne, ja? Das ist ein Haufen von etwa 300 Sternen. Aber die sind ebenso miteinander verbunden, diese Plejaden. Aber dann sagt Gott, oder lösen die Fesseln des Orion. Ja, diese drei Sterne, Gürtelsterne, die sind ja auch so nahe beieinander. Aber im Weltall hängen die eben nicht miteinander so zusammen, wie die Plejaden. Und sie fliegen sogar auseinander. Das heißt, das Gebinde löst sich. Und Gott sagt, kannst du lösen die Fesseln des Orion? Ist doch wunderbar, diese Präzision. Hier der Orion mit den Gürtelsternen hier, die natürlich in der Astronomie alle einen Namen haben. Al-Nitak, Al-Nilam und Mindaka. Ja, man merkt, dass die Araber eben auch sich für Astronomie interessiert hatten. In Hiob 38, 32 sagt Gott, kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Nun, die Bilder des Tierkreises, das sind also aus diesen 88 12 Sternbilder, die haben an sich mit Astrologie eben gar nichts zu tun. Genauso wie der Mond und die fünf Planeten, die man früher kannte, und die Sonne nichts zu tun haben. Aber die spielen in der Astrologie eine Rolle. Das heißt, man hat das missbraucht für Wahrsagerei. Und zwar eine völlig unsinnige Wahrsagerei. Aber es ist so, diese Sternbilder teilen eigentlich den Lauf des Sternenhimmels im Jahr in 12 Abschnitte ein, so dass ein Sternbild so mit einem Monat zusammenkommt. Das heißt, anhand des Tierkreises konnte man in der Antike einen Jahreskalender aufstellen. Das Jahr in 12 Monate teilen. Und das wird ja auch gesagt in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Sterne schuf, 1. Mose 1, zur Bestimmung von Zeiten und Jahren. Denn der Monat kann wieder bestimmt werden in seinem Ablauf durch die Phasen des Mondes in 28 Tagen. Das gibt dann den Mondmonat. Unser Wort Monat kommt ja von Mond. Und das hat auch mit Astrologie nichts zu tun. Der Mond hat einfach seine Phasen. Aber hat eine Kalenderfunktion, und der einzelne Tag im Monat wird bestimmt durch die Phasen, durch den Stand der Sonne. Ja, so kann man anhand des Standes der Sonne kann man sich im Ablauf des Tages orientieren. Und Gott sagt, kannst du das machen, dass diese Sternkonstellationen zur richtigen Zeit im Ablauf des Jahres erscheinen, den großen Bären leiten? Nun, der große Bär war in der Antike ein Sternbild, das sich überschneidet mit dem großen Wagen. Der große Wagen wurde gesehen als der Hinterteil des großen Bären. Ja, natürlich auch mit Fantasie. Und sehen Sie, die Deichsel mit den drei Sternen, das sind die Kinder des großen Bären. Also, wenn Sie nächstes Mal den großen Wagen finden, ist ja ziemlich einfach, den zu entdecken am Himmel, dann suchen Sie die drei kleinen Kinder des großen Bären. Nun kommen wir bereits zu drittens. Gesetze und Ordnungen des Himmels. In Hiob 38, Vers 33 stellt Gott die Frage, kennst du die Gesetze des Himmels? Nun, besonders seit der Reformationszeit, und wir sind ja hier in einer ganz wichtigen Reformationsstadt, die Stadt der Confessio Augustana, in der Reformationszeit hat man die Wissenschaft und die Astronomie sehr stark gefördert. Und so hat in dieser Zeit die Wissenschaft in Europa einen richtigen Aufschwung gefunden. Das hat schon ein bisschen begonnen in der Renaissance, aber die Reformatoren haben das noch viel mehr in Schwung gebracht, weil die Reformatoren sagten, die Schöpfung ist Gottes Zeugnis und wir sehen hier die Weisheit und Größe desselben Gottes, der sich durch die Heilige Schrift geoffenbart hat. Und darum hat sich die moderne Wissenschaft in der Folge speziell in den reformierten Ländern entwickelt. Man hat gestaunt über diese Gesetze und Zusammenhänge, die Newton als Physiker entdecken konnte. Man begann plötzlich, die Bahnen der Planeten mit ganz ungekannter Präzision zu berechnen. Man sah überall die Ordnung Gottes im Kosmos. Und das hat auch ganz Europa so tief beeindruckt, dass die ganze Musik in dieser Zeit, die barocke Musik, wurde komponiert in dem Sinn, dass die Musik ein Abbild sein sollte von der Ordnung des Himmels. Darum hat man in dieser Zeit auch so viele Fugen komponiert. Fugen, das ist so eine Art Kanon, aber viel komplizierter. Die Stimmen haben alle ein Eigenleben und sie passen zusammen. Obwohl sie, man könnte meinen, jeder hat ein Eigenleben, das sollte abbilden, diese wunderbare Ordnung im Kosmos. Die Sterne, die Planeten fliegen und kreisen, aber es kommt nicht zu einem Chaos. Kennst du die Gesetze des Himmels? Ja, wir beginnen mal bei uns. Da haben wir unsere Sonne, umkreist von 8 Planeten. Sie sehen, ich bin ganz modern. Ich sage nicht mehr 9. Pluto hat man ja bekanntlich rausgeschmissen kürzlich, und das mit gutem Recht. Der gehört eigentlich nicht zu dieser Gruppe der Planeten, sondern er gehört zu einer anderen Kategorie, das sind die Zwergplaneten, von denen man jetzt diverse entdeckt hat, die so ähnlich funktionieren wie Pluto. Dann gibt es unzählige Meteore, das sind Gesteinsstücke, klein bis riesengroß, die die Sonne umkreisen, übrigens ganz speziell im Bereich zwischen Erde und zwischen Mars und Jupiter. Also sehr gefährlich, wenn Sie da einen Ausflug machen. Und so dann viele Kometen. Übrigens, ein Astronom im 18. Jahrhundert hat festgestellt, wenn man so die Planeten anschaut, die in Abständen von der Sonne, Merkur, Venus, Erde, da gibt es ja in den Abständen gibt es da eine mathematische Reihe. Und wenn man dann weitergeht, Mars, stimmt genau, dann funktioniert es nicht mehr. Dann hat der in der Reihe weitergerechnet, dann müsste eigentlich zwischen Mars und Jupiter müsste noch ein Planet sein. Und ist auf die Suche gegangen und hat ihn nicht gefunden. Das ist genau der Meteorengürtel, ist an der Stelle. Und dann geht es korrekt wieder weiter mit der mathematischen Reihe, dann kommt Jupiter. Wie geht das? In der Evolutionslehre stellt man sich vor, die Planeten sind irgendwie so chaotisch, zufällig entstanden oder sind von irgendwo anders gekommen und dann durch die Sonne, durch die Schwerkraft eingefangen worden. Und dann haben sie sich so angeordnet, schön nach einer mathematischen Reihe. Da habe ich meine Probleme. Da sieht man viel mehr Gesetze und Ordnungen des Himmels. Ja, und dann eben unsere Milchstraße, die sich auch geordnet dreht um ein Zentrum herum. Und die einzelnen Sonnen, die bewegen sich ganz kompliziert. Viele Sterne, viele Sonnen in unserer Galaxie, bilden ein Doppelsystem. Die kreisen also so um ein gemeinsames Zentrum, kommen immer näher zusammen, wieder auseinander, wie hier. Oder eine feste Distanz wie hier und sie kreisen um ein Zentrum. Alles ist in Bewegung. Nichts ist statisch. Es gibt aber auch viele Dreifachsysteme. Sie sehen zwei Sonnen, die so sich gemeinsam drehen, aber noch eine dritte und alles dreht sich wieder um ein gemeinsames Zentrum. Oder so wie ein Jongleur die drei Bälle aufwirft. So tanzen diese Sterne, diese Sonnen. Im Rad der Galaxie, das sich wiederum dreht. Alles in Bewegung. Ja, es ist genauso, wie Gott beschrieben wird in der Bibel. Der Schöpfer selber ist nicht ein statischer Gott. Sondern die Bibel sagt, der da war und der da ist und der da kommt. Ein Gott, der handelt, der eingreift im Lauf der Natur und der Geschichte. Es gibt aber auch Quadrupelsysteme. Also vier Sterne, die sich so und da wieder in ganz verschiedenen Kategorien drehen. Zwei und zwei und gemeinsam um ein Zentrum. Oder hier, also das wäre ja grandios, wenn ein Jongleur das kann wie hier, ja? Das ist sensationell, einfach zum Staunen. Und es funktioniert. Das Ganze bricht nicht zusammen. Ich habe bereits erklärt, von der Erde aus sieht man von Auge praktisch nur Sterne unserer Galaxie. Es gibt eine Ausnahme und das ist ein Nebelfleck im Sternbild Andromeda. Und dieser Nebelfleck stellt sich heraus als eine eigenständige Galaxie mit etwa 200 Milliarden Sternen. Die Sterne sind unzählbar, sagt Jeremia. Ja, der Nebelfleck konnte man sehen. Und der umfasst 200 Milliarden Sterne. Nur kann man sie nicht zählen. Ja, das heißt mit anderen Worten, würde unsere Sonne und unsere Erde nicht zu der Galaxie gehören, sondern sie wären ganz separat irgendwo im Weltall, dann wäre eigentlich der Sternenhimmel nachts schwarz. Wir würden gar nichts sehen. Es wäre einfach schlicht dunkel, schwarz. Aber dank dem, dass wir in der Galaxie sind, sehen wir diese vielen Sterne. Und daneben noch als Ausnahme der Andromeda. Auf der Südhalbkugel sieht man zwei Nebelflecken, die große und die kleine Magellanische Wolke. Und das sind auch wieder Galaxien mit etwa 100 bis 200 Milliarden Sternen. Aber sonst ist es fertig. Sieht nichts mehr. Aber mit diesen modernen Instrumenten, Teleskopen, die man immer mehr verbessert hat, konnte man auch immer weiter sehen. Und so hat man begonnen, in der jüngeren Vergangenheit, das Umfeld im Weltall von der Erde aus immer mehr systematisch, und zwar abzubilden, und zwar in einem 3D, in einer 3D-Darstellung, also dreidimensional. So hat man das Umfeld von 5 Millionen Lichtjahren Radius von der Erde aus, die Erde ist da im Mittelpunkt, abgesucht und da haben wir festgestellt, da gibt es ja viele weitere solche Galaxien mit 100 bis 200 Milliarden Sternen. Und die bilden so einen Haufen, den nennt man heute den lokalen Galaxienhaufen. Und da in der Mitte steht Milky Way, ja? Das ist also keine Schleichwerbung. Das ist einfach Englisch für Milchstraße, für unsere Galaxie. Und Sie sehen, wie die da verteilt sind. Man ist weitergegangen. Der Forschungsdrang geht weiter und das ist auch gut so. Die Reformatoren haben ja ermutigt, wir sollen die Natur erforschen. Und es steht auch in der Bibel, im Psalm 112, dass diejenigen, die Gott fürchten, eben seine Werke erforschen sollen. Das Umfeld von 100 Millionen Lichtjahren, Radius, von der Erde aus wurde abgesucht und systematisch erfasst. Und da hat man festgestellt, wie Sie da sehen, es gibt ja überall wieder solche Haufen von Galaxien. Wir gehören zu einem lokalen Haufen, da in der Mitte, aber es gibt überall solche speziellen Anhäufungen. Und diesen Bereich nennt man heute den Virgo-Supergalaxienhaufen mit 2500 Galaxien. Also, wir merken uns, für alle Fälle, ja, wenn wir kein GPS haben, dann ist ja sowieso nichts da draußen. Und wieder nach Hause gehen sollten. Wir wohnen in unserer Milchstraße, da gegen den Rand hinaus, bei der Sonne. Wir gehören zum lokalen Galaxienhaufen und dieser wiederum gehört zu dem Virgo-Supergalaxienhaufen. Da sind wir eingezeichnet im Zentrum. Man ist weitergegangen und hat das Umfeld abgesucht von 1 Milliarde Lichtjahren, Radius, in allen Richtungen von der Erde aus und hat festgestellt, wow, da gibt's ja unzählige weitere Supergalaxienhaufen, wie man hier sieht, aber die sind nicht irgendwie verteilt, sondern die sind alle an den Rändern von leeren, man könnte sagen Blasen, angeordnet. Also schön an den Rändern von leeren Kosmosblasen angeordnet. Es gibt bis heute keine Erklärung für diese Vakuumblasen im Weltall. Aber sie sind einfach so, die sind systematisch so an den Rändern, sieht man überall diese Blasen. Und die Supergalaxienhaufen in den Randbereichen angeordnet. Muss man einfach so feststellen und akzeptieren. Und nun Hubble hat es möglich gemacht. Dieses spezielle Teleskop, das eben als Satellit die Erde umkreist und auch nicht beeinträchtigt wird durch die Atmosphäre, damit hat man nun den weitesten Blick bisher möglich gemacht. Das heißt, das ganze Umfeld von 13 Milliarden Lichtjahren. Und auch das hat man nun auf einer 3D-Karte erfasst. Von einem Rand zum anderen wären das also 26 Milliarden Lichtjahren. Wo theoretisch das Licht so lange brauchen würde, um von einem Ende zum anderen zu gehen. Und wir natürlich hier in der Mitte, ja? Das ist unser Virgo-Supergalaxienhaufen. Da fühlen wir uns so wohl zu Hause, nicht? Aber sensationell, und das sind nun wirklich Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit, das ganze Weltall ist so aufgebaut, dass diese Supergalaxienhaufen an leeren Kosmosblasen, an Vakuumlöchern angeordnet sind. Also eine Strukturierung durch das ganze Weltall hindurch. Ja, und da habe ich gedacht an den Schöpfungsbericht, 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Sternenheer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Die Sterne werden genannt ein Sternenheer. Zwachochavim. Zwa, das ist eine Armee. Also die israelische Armee wird genannt Zwa-Haganat le-Israel. Die Armee der Verteidigung für Israel. Kurz Zahal. Zwa-Haganat le-Israel. Ja, eine Armee ist ja nicht ein Chaoshaufen, sondern das beginnt mit ganz kleinen Einheiten von ein paar Männern, die wieder einen Führer haben. Und diese kleine Einheit gehört wieder zu einer größeren Einheit. Und diese größere Einheit gehört wieder zu einem größeren Verband. Und so weiter ist das strukturiert aufgebaut und zu oberst dann der General, der Macht hat über die ganze Armee. Gott wird so viele Male im Alten Testament genannt, Adonai Zvaot, der Herr Zebaot, etwas verdeutscht ausgedrückt. Das heißt der Herr der Heerscharen. Und was bedeutet das? Nun, die Bibel braucht das Wort Zava in verschiedenen Bedeutungen. Die Bibel spricht über die Armee Israels, die Gott in seiner Hand hält. Aber dann spricht die Bibel auch über alle Armeen der Welt, die Gott auch in der Hand hält und so nach seinem Willen den Lauf der Geschichte führt. Die Engel, die unzählbaren Engel von Milliarden Engeln, wird berichtet in Offenbarung 5, die werden auch als Zava, als Zvaot, als Heere bezeichnet. Gott ist über alle Engelmächte Herr. Und schließlich die Sterne hier werden auch als Zvaot oder Zava Heer bezeichnet. Und Gott ist also der Herr, der über das ganze Weltall herrscht und alles in seiner Hand hat und jeden Stern mit Namen nennt. Das ist der Herr der Heerscharen. Und dieser Ausdruck kommt oft vor in Zusammenhängen, wo Menschen Nöte, Ängste und Probleme haben. Und wenn man denkt an den Herrn der Heerscharen, dann werden die Probleme plötzlich klein. Nun hier ein sensationelles Bild. Ein Hubble-Teleskopbild, der tiefste Blick ins All. Jeder Lichtpunkt ist eine Galaxie mit 200 Milliarden Sternen. Durchschnittlich. Aber die ganz kleinen Punkte, speziell die rötlichen, das sind die allerentferntesten. Am Rand des heute sichtbaren Weltalls, eben 13 Milliarden Lichtjahre von hier entfernt. Und die bewegen sich übrigens alle, praktisch alle von uns weg, in alle Himmelsrichtungen. Oder auch von der Südkugel aus, Halbkugel aus gesehen, alles bewegt sich von uns weg. Und die weitesten, am schnellsten, es gibt durch die Lichtqualität Hinweise, dass die gegen Lichtgeschwindigkeit haben und sich von uns entfernen. Gewaltig. Wenn man das so sieht, dieses Bild, und an den Namen denkt, der Herr der Heerscharen, Adonai Zvaot, dann ist das schon beeindruckend. Das ist unser Gott. In Jeremia 31, 37 steht, so spricht der Herr, wenn der Himmel oben ausgemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Im Zusammenhang geht es darum, dass Israel ein Volk ist, das sich in der Geschichte verschiedentlich schwer vor Gott verschuldet hat. Und dennoch will Gott dieses Volk, dieses auserwählte Volk nicht aufgeben, sondern ihm vergeben, es zurückbringen. Und Gott sagt, als Garantie, dass er Israel nie aufgeben wird, auch wenn es von den anderen Völkern gehasst und verfolgt wird, auch wenn es sich selbst verschuldet hat, sagt er, wenn einmal das Weltall, der Himmel oben ausgemessen werden kann, dann werde ich Israel aufgeben. Oder die Erde unten erforscht. Bis heute hat man ja die Bohrungen gemacht, das ist alles nur ein Ankratzen oben in der Kruste. Das ist ja wie ein Nichts. Wenn man das könnte, dann würde Gott Israel verwerfen. Aber es ist einfach unmöglich. Es ist wirklich unmöglich, weil das Licht der Galaxien, das von Hubble im entferntesten Bereich eingefangen wurde, entspricht folgendem Beispiel. Es ist nicht ein positives Beispiel, aber entschuldigen Sie. Aber man kann sich dann gut vorstellen, eine glühende Zigarette auf dem Mond, die strahlt ja auch ein bisschen Licht aus. Und da kommen die Photonen auch auf die Erde. Diese Lichtstärke weisen diese entferntesten Galaxien von 200 Milliarden Sonnen auf und die konnten mit Hubble noch sichtbar gemacht werden. Aber Sie merken, wir sind hier wirklich in einem absoluten Grenzbereich dessen, was überhaupt noch sichtbar gemacht werden kann. Und trotzdem hat man kein Ende gesehen. Denn Gott ist eben nicht auf dieses Messbare beschränkt. und man wird es nie ausmessen können. Aber Sie können der Hamas oder Al-Qaida eine E-Mail schreiben und sagen, es gibt eine Methode, wie man noch viel einfacher Israel zerstören könnte, ohne so viel Schaden anzurichten. Zählen Sie die Sterne, und wenn Sie es können, wird Israel sowieso vernichtet werden. Oder machen Sie ein Loch bis ins Erdinnere, bis ins Zentrum. Jeremia 23:23. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Hier wird deutlich, die Allgegenwart Gottes heißt, dass an jedem Ort im Weltall ist er gegenwärtig. Könnten wir wirklich mit einem Raumschiff bis in den Randbereich des sichtbaren Weltalls gehen? Das ist absolut unmöglich. Aber weil wir Lichtgeschwindigkeit offensichtlich nicht durchbrechen können, Gott wäre auch da. Und nicht nur da, er ist auch jenseits dieses Randes, den wir bis jetzt gesehen haben. Und er ist nicht auf das beschränkt, denn die Bibel sagt, Gott ist auch jenseits. Gott ist immanent, überall gegenwärtig in der Schöpfung, aber er ist nicht Teil der Schöpfung. Der Hinduismus, der sagt, das alles, das ist Gott. Die Bibel sagt, nein, das ist sein Werk. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist getrennt von der Schöpfung, wie Subjekt von Objekt getrennt ist. Aber Gott ist überall da, er ist immanent in der ganzen Schöpfung. Und Paulus sagt auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Er ist nahe von einem jeden von uns, auch wenn wir ihn überhaupt nicht kennen und die Bibel nicht haben, wie die Leute auf dem Areopag in Griechenland damals. Aber Gott ist auch der Jenseitige, ist auch der transzendente Gott. Das ist der ewige, allmächtige, unendliche, persönliche Gott der Bibel. Nun, wir kommen schon zu viertens. Das expandierende Universum. Nun habe ich bereits erklärt, aufgrund des Wesens des Lichts, das man untersuchen kann, gibt es Hinweise, die man wohl zu Recht so deuten kann. Die Rotverschiebung ist ja nicht die, es ist nicht die einzige an sich mögliche Erklärung, dass das hinweist auf eine Ausdehnung des Weltalls, die Rotverschiebung im Licht. Aber sie ist sehr gut begründet und passt auch zu anderen Beobachtungen. Das Weltall scheint sich also auszudehnen, und je weiter weg die Galaxien sind, desto schneller. Und aufgrund dieser Beobachtung im 20. Jahrhundert hat man den Schluss gezogen, ja, aber da muss es ja irgendwo begonnen haben. Warum dehnt es aus? Man weiß auch nicht, woher kommt das, diese Ausdehnung. Aber man hat das alles zurückrechnen wollen und sich gesagt, ja, dann war wahrscheinlich mal alles an einem Punkt zusammen. Das hat geknallt, das war der Big Bang. Und den hat man angesetzt, aus verschiedenen Überlegungen, auf etwa 13,7 Milliarden Jahre vor heute. Das kommt nicht auf ein paar Monate mehr oder weniger drauf an, ja? Ja, von solchen Dingen hat Darwin ja überhaupt nicht gesprochen im 19. Jahrhundert. Ihm ging es ja nur in seinem ersten Buch 1859, die Entstehung der Arten, um die Entwicklung des Lebens. Und zwar nur Pflanzen und Tiere. Und dann kam 1871 noch der Mensch dazu. Aber im 20. Jahrhundert hat man dieses Denken, alles geht immer höher, wird immer komplizierter, immer geordneter, hat man auf das ganze Weltall angewendet, und so entstand die Urknalltheorie, die Urknallhypothese. Ja, also man sagt, alles war zuerst beieinander und dann hat es geknallt und so hat sich plötzlich das Weltall rasant ausgedehnt und expandiert. Man sagt also in der modernen Urknalltheorie von heute, dass ja die meisten Leute im Westen glauben, das ganze Potenzial für ein Weltall von 100 Milliarden Galaxien war am Anfang zusammengepackt in einem unsichtbar kleinen Körnchen, kleiner als ein Stecknadelkopf. Und wumm, es hat geknallt. Als einzigartiges Ereignis. Aber die Urknalltheorie geht noch weiter zurück. Nicht nur alles, das ganze Weltall war so zusammen auf einen kleinsten Punkt, sondern zuerst gab es gar keine Materie, keine Energie, nichts. Darum, wenn jemand fragt, wo hat der Urknall stattgefunden? Dann sagt man, ja, das kann man nicht sagen. Den Raum gab's ja gar noch nicht. Der Raum entstand erst durch den Knall und die Ausdehnung. So entstand überhaupt der Raum, nicht wahr? Albert Einstein hat ja erklären können, wie tatsächlich Materie und Energie, Raum und Zeit alles miteinander zusammenhängt. Auch die Raumausdehnung. Also da sagt man, es war gar nichts da, nichts. Und wo? Eben nirgendwo. Es gab ja gar nicht ein Wo an einem bestimmten Ort. In nirgendwo hat's geknallt. In einem Milliardstel Bruchteil einer Sekunde kam es zu einer Ausdehnung von einem Punkt zu kosmischen Dimensionen. Und also in der ersten Einheit, Zeiteinheiten bildete sich Materie und Energie. Und das wurde hinausgeschleudert in alle Richtungen. Natürlich bei einer Explosion geht das ganz gleich verteilt. Später kam es zur Bildung von Sonnen. Und die haben sie wieder eingeordnet in Galaxien, die so schön drehen, als Spiralen. Und die haben sich wieder angeordnet in Galaxienhaufen. Diese wiederum in Galaxien-Superhaufen, schön angeordnet an den Rändern von Vakuumblasen, etc. Und dann stand eben auch die Erde und dann vor 600 Millionen Jahren aus Zufall eine erste Zelle. Rein Zufall. Obwohl übrigens, es gibt keinen Nobelpreisträger in Chemie oder Biochemie, der heute eine Zelle machen könnte. Also mit den besten Situationen im Labor, mit den besten Instrumenten, es hat niemand geschafft. Aber Sie glauben, es ist einfach so entstanden. Ohne Nobelpreisträger. Und ohne Gott. Ja, Nobelpreisträger können sie ja gar nicht. Die hätten gar nichts genützt vor 600 Millionen Jahren. Und dann ging es hinauf von der Amöbe bis zu Goethe. Und dann bis zu uns, ja. Jetzt ist es eigentlich ganz tragisch. Diese Theorie wird in den Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen ständig präsentiert für das allgemeine Publikum und mit einer Selbstverständlichkeit dargelegt als moderne Erkenntnis. Und selbstverständlich die Geschichte mit der Schöpfung in der Bibel, das ist ein Märchen, ein Mythos. Aber wenn Sie mal so diese Berichte in der Zeitung und im Fernsehen anschauen, dann müssen Sie mal darauf achten, die wichtigen Fragen werden nie gestellt. Das ist dumm. Sie müssen den Leuten die richtige Frage stellen und dann wird's problematisch. Ich habe jetzt 7 Fragen, das hat auch nichts zu tun mit den 7 Schöpfungstagen, aber 7 Fragen zusammengestellt. Wenn Sie sich die merken und sie den richtigen Leuten stellen, einfach ganz freundlich Fragen stellen, das darf man ja, oder? Und dann sehen wir, was herauskommt. Was hat die Explosion ausgelöst? Beim Big Bang. Niemand kann das sagen. Es hat geknallt. Das Weltall dehnt sich ja aus. Es muss ja geknallt haben. Aber was hat den Knall gemacht? Niemand weiß es. Und das Schlimme ist Folgendes. Wenn ja die ganze Materie so konzentriert war, ja, je mehr Materie, desto mehr Anziehungskraft. Die Erde hat eine bestimmte Anziehungskraft. Aber würden wir auf Jupiter gehen, der viel größer ist, würden gerade zusammengedrückt werden. Durch die Anziehungskraft so, wir können gar nicht stehen. Dann wär's fertig, ja? Und wenn im Weltall ganz besonders viel Materie beieinander konzentriert ist, dann gibt das gegen das Zentrum hin eine so starke Eigenanziehungskraft, dass die ganze Materie zusammengezogen wird. Da gibt's einen weißen Stern. Und das geht noch weiter. Wenn es schon so konzentriert ist, dann gibt's noch mehr. Da wird sogar die ganze Atomstruktur, nicht wahr? Sie wissen vielleicht, die Atome, wie die angeordnet sind in der Materie. Das meiste ist ja Zwischenraum. Das meiste ist Zwischenraum. Aber in einem schwarzen Loch wird der Zwischenraum zusammengezogen. Dass also die Elektronen, die Neutronen, alles wird zusammengedrückt. Dann steht eine Materie, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Es gibt keine Vorstellung, wie das dann ist. Aber es geschieht so. Und so gibt es ein schwarzes Loch, das heißt, es ist die Anziehungskraft wird schlussendlich so groß, dass selbst wenn Licht daran vorbei geht, wird das Licht abgelenkt, in das schwarze Loch hineingezogen und kommt nicht mehr raus. Also, verschluckt. Ja, also wenn Materie so konzentriert ist, dann gibt's eine Implosion. Ja, eine Explosion nach innen. Wieso hat's da eine Explosion gegeben? Woher kam die Kraft? Es gibt keine bekannte Energie, welche die Gravitationskraft der Massenkonzentration des Weltalls überwinden könnte. Das funktioniert gar nicht. Ja, jetzt können Sie einen Spitzenphysiker fragen, der daran glaubt. Wie ist das? Woher kommt diese Kraft? Sagt er, ja, das ist eben so. Am Anfang gab es noch keine Naturgesetze. Diese Gravitation, das ist eben, seit es die Naturgesetze gab, aber die waren am Anfang gar nicht da, die sind ja erst entstanden. Mit und nach dem Urknall. Und darum jetzt kann man das nicht mehr erklären. Aber es gab einfach einmal keine Naturgesetze. Aha. Ja gut, wir haben noch andere Fragen. Zweitens, warum entstand kein schwarzes Loch? Das habe ich ja schon angedeutet. Also, ich habe gefragt, welche Kraft? Man kennt keine Kraft. Man muss einfach sagen, es gab keine Naturgesetze. Und dann hat es irgendwie geknallt. Aber man kann den Knall doch nicht erklären. Warum stand kein schwarzes Loch? Ja. Eben, am Anfang ging alles anders, weil es die Gesetze nicht gab. Aber eigentlich hätte es ein schwarzes Loch geben müssen. Drittens. Das Ganze ist doch im Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir haben in der Physik gelernt, dass der erste Satz sagt, die Energie bleibt erhalten. Das heißt, in einem geschlossenen System bleibt die Summe aller Energien immer gleich. Mit anderen Worten, es entsteht nicht plötzlich neue Energie. Es gibt nur die bestehende Energie. Es gibt nie neue Energie, die aus dem Nichts herauskommt. Und das ist einer der wichtigsten Hauptsätze der Physik. Also wenn man die aufgibt, dann kann man die ganze Physik aufgeben. Und jetzt muss man sagen, aber das ist ja ein Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, schon, aber eben, das war am Anfang alles ganz anders. Also am Anfang war alles übernatürlich. Ja, und dann beginnt man natürlich Wissenschaft zu machen. Aber es war alles übernatürlich, im Widerspruch zum ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Viertens, das Ganze ist ja eigentlich grundsätzlich im Widerspruch zur Methode der Naturwissenschaft. Und jetzt wird's ganz gefährlich. Ich habe erklärt, wie die moderne Naturwissenschaft sehr stark durch die Reformation gefördert wurde und Galileo Galilei, Kepler, Newton und all diese großen Wissenschaftler, die haben ganz bewusst Schöpfungsforschung betrieben. Die haben Gott als Schöpfer und Autor der Bibel anerkannt. Newton hat übrigens Bibelkommentare geschrieben. Die haben ihn anerkannt und wollten seine Weisheit darin sehen. Aber dann kamen die Religionskriege. Die katholische Kirche wollte sich nicht reformieren lassen. Wollte nicht zurück zur Bibel. Und das gab so schlimme Kriege, Schmalkaldischer Krieg und so weiter und so fort. Und am Schluss dieser Kriege waren alle ganz müde. Und da haben Philosophen gesagt, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit Religion. Religion führt zu Fanatismus! Wir wollen nur noch uns beschäftigen mit dem, was unser Verstand verstehen kann. Es gibt keine übernatürliche Einwirkung Gottes. Wir wollen alles nur erklären aus natürlichen Abläufen. Es gibt auch keine Wunder. Und so wurde die moderne Naturwissenschaft eine Naturwissenschaft, wo Gott per Definition ausgeklammert wurde. Also man geht nur von beobachtbaren Gesetzen aus, Naturgesetzen. Und Darwin hat das auch konsequent so durchgedacht, wir brauchen keinen Gott, wir können alles erklären aus den Naturgesetzen heraus. Es gibt keine übernatürliche Einwirkung. Und das ist nun das Prinzip der modernen Naturwissenschaft geworden. Man darf an Gott glauben persönlich, aber wenn man Naturwissenschaft macht, muss man nur von den beobachtbaren Gesetzen ausgehen. Man lehnt jede Einwirkung außerhalb der Naturgesetze ab. Und damit auch den Schöpfungsbericht. Denn das wäre ja ein Einwirken Gottes, das geht nicht. Das wäre ja ein Widerspruch zu den Naturgesetzen. Gut. Alles muss durch die bestehenden Naturgesetze erklärt werden. Und jetzt plötzlich im 20. Jahrhundert geht's ohne. Das ist doch komisch. Jetzt haben die ihr eigenes Prinzip, das sie seit der Aufklärung für Naturwissenschaft aufgestellt haben sie jetzt aufgegeben. Aber dummerweise sagen sie uns das nicht. Wir müssen die Fragen stellen, die nie gestellt werden. Sie müssten sagen, wir haben alles aufgegeben. Wir sind unseren Grundsätzen untreu geworden. Ja, wir gehen weiter. Fünftens, warum ist eigentlich die Materie dermaßen ungleich verteilt? Ja, wenn es geknallt hätte, vom Zentrum aus und alles fliegt in alle Richtungen, dann müsste ja die Materie so gleichmäßig im Weltall verteilt sein. Aber warum dann diese ständigen Platten? Das darf nicht sein. Und das haben wir auch festgestellt, das darf nicht sein. Und so kam in jüngerer Vergangenheit die Erfindung der schwarzen, jetzt hätte ich fast gesagt, die schwarzen Magie, der schwarzen Materie und der schwarzen Energie. Man sagt, natürlich muss es eine Gleichverteilung haben, aber diese leeren Löcher, die sind gar nicht leer, sondern die sind voll von einer Materie, die wir nicht kennen, die wir nicht messen können, und darum nennt man sie schwarze Materie. Und voll von Energie, die wir aber nicht nachweisen können, und darum nennt man sie schwarze Energie. Und zwar geht man heute davon aus, dass also dieser nicht messbare Füllstoff des Kosmos, der all diese Platten und alles ausfüllt, 90% des Weltalls ausmacht. Also alles, was wir gesehen haben, das ist nur 10% von der Realität. 90% ist da, aber man kann es einfach nicht nachweisen. Das ist schon ziemlich esoterisch geworden, ja? Die glauben ja auch an Kräfte, die man nicht messen kann. Also um das Ganze zu retten, erfindet man 90% schwarze Materie. Um es doch noch zu halten. Sonst müsste man es aufgeben. Sechstens, wie entstand die Strukturierung von Galaxien? Galaxienhaufen, Supergalaxienhaufen, angeordnet an den Rändern der Vakuumblasen. Nun, das ist im Widerspruch zum zweiten Satz der Thermodynamik. Dieser zweite Hauptsatz sagt, die Entropie nimmt zu. Das heißt, im geschlossenen System ist die Tendenz von Ordnung hin zu Unordnung. Von Kosmos zu Chaos. Aber die sagen uns, es war genau das Gegenteil. Es hat mit Chaos begonnen und mit Kosmos geendet. Das ist im Gegensatz zu diesem Gesetz, das natürlich nur gilt im geschlossenen System. Aber nach Definition ist ja das Weltall ein geschlossenes System. Und alles ist aus einer Quelle gekommen. Schon eigenartig. Und jetzt noch eine siebte Frage. Warum sind die Spiralarme der Galaxien nicht schon längst geöffnet? Ja, Sie sehen unsere Galaxie und 100 Milliarden andere. Sie sehen diese schönen Spiralarmen. Man kann die Geschwindigkeit messen, wie schnell sich das Rad dreht, da im Innenbereich und im Außenbereich. Und daraus ergibt sich, innerhalb von 300 bis 500 Millionen Jahren müssen sich diese Armen völlig auflösen. Aber wir werden gleich wunderbare Bilder sehen, eben zum Zurücklehnen, wenn Sie jetzt beginnen, bald einzuschlafen. Ist das der richtige Moment? Diese müssen sich auflösen, aber die sind ja so schön beieinander. Und nun, dank der schwarzen Materie und der schwarzen Energie, kann man das jetzt erklären, die wirken als Klebstoff. Das ist der Klebstoff der Galaxien. Kann man den messen? Nein, natürlich nicht. Das ist schwarze Materie, schwarze Energie. Aber es muss ja da sein, sonst wäre es ja offen, weil das Weltall ist ja viel älter. Das wäre ja zu jung, da könnte ja keine Evolution stattgefunden haben. Also klebt man es so zusammen mit etwas, das einfach erfunden worden ist. Und wenn, ich sage jetzt, wenn die evangelisch, also ans Evangelium glaubenden Christen solche Dinge verkünden würden, dann würde man sagen, die sind ja wirklich voll jenseits der Linie. Die sind voll überhitzt, ja? Aber wenn das aus dem Institute of Technology in Massachusetts kommt, dann ist das Top-Wissenschaft von heute. Bitte. Ja, was hat der Apostel Paulus geschrieben in 1. Korinther 1, Vers 18? Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für uns, die wir glauben, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann schreibt Paulus, denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und das ist heute nun so deutlich geworden, mit dem Urknall, Gott hat die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Die haben uns gesagt, ja, ihr wollt da einen übernatürlichen Gott einbringen, der da plötzlich Dinge erschafft und keine Zeitspannen braucht, der kann das in 6 Tagen. Das darf man nicht, man darf nur mit den Naturgesetzen. Gut, bitte. Und jetzt? Jetzt sind die Naturgesetze weg. Und sie glauben an etwas völlig Übernatürliches. Aber ohne Gott. Ja, das ist wirklich genauso, wie es einen Buchtitel gibt von einer ultraliberalen, gottlosen Theologin. Atheistisch an Gott glauben. Das ist ein Salto Mortale. Die glauben so viel, aber einfach ohne Gott. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Ich drücke mich ziemlich scharf und pointiert aus dem Grund, eben weil in der jüngeren Vergangenheit in der Öffentlichkeit so viel gespottet worden ist, am Fernsehen, über den Glauben der Christen an den Schöpfungsbericht. Aber diese Dinge legen sie nie offen. Und das müssten sie. Wir müssen mit ganz offen spielen. Ja, jetzt sollten wir eine ganz kurze Pause machen. Wann ist die letzte Möglichkeit, wo ich fertig sein muss? Geht das bis 20 nach?
Wir warten. Wir sind bereit, dir alles abzunehmen, was du noch auf Lager hast.
Oder soll ich das weglassen und gleich durchziehen? Ja, Pause ist gut. Also.